Nachfolge, aber auch irgendwie so ein bisschen das perfekte Bild, ne? Dieses Vertrauensvolle, dieser Küken, die ihrer Mama nachfolgen. Meine, bei unseren Kindern ist es ja ähnlich, die sich auf Mama und Papa konzentrieren und sagen: Wow, da geht's mir gut, da fühle ich mich wohl, an die hänge ich mich. Ich finde es immer erstaunlich, meine Tochter fühlt sich auch sehr wohl bei mir, aber wenn die Mama in den Raum kommt, das ist nochmal ganz anderes Strahlen dann und dann, ja. Man beschwert sich nicht gleich, aber man merkt schon deutlich, dass man dann doch lieber auf den Arm der Mama will. Ja, aber so ein bisschen dieses perfekte Bild der Nachfolge und auch das, was wir in 2 Wochen wieder hier erleben, ist auch so schön, dieses bewusste Zeugnis in 2 Wochen, wenn wir hier Taufe haben, dass jemand sich zur Nachfolge von Jesus bekennt. Das ist auch so schön. Aber Nachfolge hat verschiedene Aspekte und wir wollen es heute Morgen ein bisschen, ja, mehr auf diese Aufforderung der Nachfolge eingehen. Ja, dieses Thema der Nachfolge, es beschäftigt uns ja als Gemeinde generell. Warum treffen wir uns heute Morgen? Wir sind Nachfolger von Jesus. Wir wollen hier Gemeinschaft haben. Wir wollen was von Jesus lernen. Oder du bist hier, wenn du jetzt selber noch nicht sagst, dass du Nachfolger von Jesus bist, weil dich das interessiert. Weil du sagst, hey, was machen die Nachfolger von Jesus denn eigentlich am Sonntagmorgen? Warum packen die nicht wie die anderen morgens um 9 ihre Schwimmbadsachen ein und ab, bester Platz im Freibad gesichert? Warum bei 35 Grad, die heute angekündigt sind, sitzen wir alle hier und unterhalten uns darüber? Vielleicht interessiert dich das einfach. Also mir ist dieses Thema Nachfolge auf jeden Fall in den letzten Wochen nochmal sehr, sehr wichtig geworden. Und wie es dazu kam, dazu muss ich ganz kurz ausholen. Im Juni, wisst ihr, waren wir auf Gemeindefreizeit und wir als Familie, wir kamen direkt aus unserem Urlaub dahin. Urlaub bedeutet für mich persönlich immer eins: weg. Auto einpacken, Familie einpacken, wegfahren. Einfach raus, Tapetenwechsel, Zeit als Familie. Keine Termine, kein Alltag, niemand, der einfach mal klingelt, vorbeikommt, sondern einfach mal alleine, Ruhe. Und es war auch diesmal wieder alles sehr, sehr schön. Und jetzt hatten wir genau diese wundervolle, diese tolle Familienauszeit und wir kamen direkt auf die Freizeit. Die Freizeit bedeutete für mich vor allem eins: viele liebe Menschen. Ein Wochenende voll mit Begegnungen, Gesprächen, viel Zeit miteinander. Aber eben auch genau das: viele Menschen. Ich wusste, dass mich das anstrengen wird. Und nachdem Johannes, ich schiel ab und zu mal ein bisschen so zu dir rüber, du hast dich so schön geoutet auf der Freizeit. Ja, ich zähle mich auch eher zu den introvertierten Menschen. Überraschung, wer hätte das gedacht, ne? Es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie Menschen nicht mögen würde, ja, oder mich andere Menschen um mich herum einfach nur nerven würden. Nein, gar nicht so. Aber es kostet mich halt einfach Kraft und es strengt mich an. Und der Menschen, da tank ich persönlich nicht auf. Es kostet mich Kraft. Nicht so jetzt diese 1-zu-1-Situation, wenn ich mit einem guten Gespräch mit einer Person irgendwie alleine bin. Aber gerade Gruppen, das ist für mich was. Gruppen mit vielen Menschen, die sind für mich echt herausfordernd. Also war die Freizeit für mich so ein sehr starker Kontrast zu dieser langen Auszeit, die wir gerade im Urlaub hatten. Trotzdem wollte ich natürlich gerne dabei sein. Es war mir ja wieder wichtig, wieder in der Gemeinde zu sein, alle anderen wiederzusehen. Also habe ich irgendwie versucht, für mich dann einen guten Weg zu finden zwischen dieser Zeit in der Gemeinschaft mit den Leuten zusammen, aber auch Zeit alleine und eben Zeit als Familie. Aber ich habe irgendwann gemerkt, so, dass mich die ganze Situation doch irgendwie ganz schön stresst. Zimmer verlassen, rausgehen, hey, möglichst freundliches Gesicht aufsetzen, die Gemeinschaft genießen, auch wenn vielleicht einem gerade in dem Moment gar nicht so danach ist. Irgendwie versuchen, nicht unfreundlich oder abweisend zu wirken. Es war ja auch oder ist ja auch gar nicht meine Intention an der Stelle. Trotzdem wollte ich auch ehrlich bleiben und nicht so tun, als wenn ich hier gerade wie der Fisch im Wasser bin, in meinem Umfeld, wo ich mich am wohlsten fühle. Das wäre auch unehrlich gewesen. Und ich hoffe, dass mir irgendwie so dieser Mittelweg dazwischen ganz gut gelungen ist. Wenn nicht, dann entschuldigt bitte, wenn ihr euch von mir vielleicht auch irgendwie abgewiesen gefühlt habt. Aber was hat dieses Ganze, was ich jetzt gesagt habe, mit Nachfolge zu tun?
ging mir dann so, als ich auf dieser Freizeit so voll mit meinen Gedanken beschäftigt war, ist es okay, wenn ich mich jetzt hier so als Gemeindeleiter auch verhalte, also als einer der Gemeindeleiter mich so verhalte? Entspreche ich den ganzen Erwartungen, die hier an mich auch gestellt werden? Die anderen, ich meine, die verbringen ja viel mehr Zeit miteinander als ich, aber ich sollte doch eigentlich auch da ein Vorbild sein an der Stelle. Und dann kam mir ganz plötzlich so eine Aussage von Jesus in den Kopf. Es sind nur 4 Worte. Folge du mir nach. Und danach ging es mir besser. Ich habe meine Bibel rausgenommen und habe die Stelle rausgesucht, die mir so in den Kopf gekommen ist, wo Jesus das zu Petrus sagt. Lasst uns das miteinander lesen. Und um das Ganze besser einzuordnen, lese ich ein Stück von vorherein auch noch mit dazu, und zwar aus Johannes Kapitel 21. Ich lese ab Vers 1. Im Verlauf dieses Abschnitts werden wir dann auch dieses Gespräch lesen. Johannes Kapitel 21 ab Vers 1. Jesus zeigte sich seinen Jüngern später noch einmal, noch ein weiteres Mal. Also Jesus hatte sich seinen Jüngern bereits gezeigt, aber er zeigte sich jetzt an der Stelle noch ein weiteres Mal. Er erschien ihnen am See von Tiberias, wo Simon Petrus, Thomas, auch Didymus genannt, Nathanael aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedäus und noch 2 andere Jünger zusammen waren. Simon Petrus sagte: Ich gehe fischen. Wir auch, sagten die anderen. Wir kommen mit. Sie gingen zum Boot hinaus und legten ab, aber in jener Nacht fingen sie nichts. Als es dann Tag wurde, stand Jesus am Ufer. Doch die Jünger erkannten ihn nicht. Kinder, rief er ihnen zu, habt ihr nicht ein paar Fische für das Frühstück? Nein, riefen sie zurück, nicht einen einzigen. Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, forderte er sie auf. Ihr werdet sehen, dass ihr etwas fangt. Sie warfen das Netz aus, aber dann konnten sie es nicht mehr einholen. Solch eine Menge Fische hatten sie gefangen. Da sagte jener Jünger, den Jesus besonders liebte, zu Petrus: Es ist der Herr. Als Simon Petrus ihn sagen hörte, es ist der Herr, warf er sich das Obergewand über, das er bei der Arbeit abgelegt hatte, band es fest, sprang ins Wasser, um schneller am Ufer zu sein. Die anderen Jünger kamen mit dem Boot nach, das Netz mit den Fischen im Schlepptau. Sie hatten es nicht weit bis zum Ufer, nur etwa 100 Meter. Als sie aus dem Boot stiegen und an Land gingen, sahen sie ein Kohlenfeuer auf dem Fische brieten. Auch Brot lag dabei. Bringt ein paar von den Fischen, die ihr eben gefangen habt, forderte Jesus sie auf. Da stieg Simon Petrus ins Boot und zog das Netz an Land. Es war voll von großen Fischen, im Ganzen 153. Und trotz dieser Menge riss das Netz nicht. Kommt her und esst, sagte Jesus. Die Jünger hätten ihn am liebsten gefragt, wer bist du? Aber keiner von ihnen wagte es. Sie wussten, dass es der Herr war. Jesus trat ans Feuer, nahm das Brot und gab es ihnen und ebenso den Fisch. Das war nun schon das dritte Mal, dass Jesus seinen Jüngern erschien, nachdem er von den Toten auferstanden war. Als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Petrus gab ihm zur Antwort: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm: Sorge für meine Lämmer. Jesus fragte ihn ein zweites Mal: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortete: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm: Hüte meine Schafe. Jesus fragte ihn ein drittes Mal: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus ihn nun schon zum dritten Mal fragte: Hast du mich lieb? Herr, du weißt alles, erwiderte er. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm: Sorge für meine Schafe. Ich möchte dir etwas sagen. Als du noch jung warst, hast du dir den Gürtel selbst umgebunden und bist gegangen, wohin du wolltest. Doch wenn du einmal alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dir den Gürtel umbinden und dich dahin führen, wo du nicht hingehen willst. Jesus deutete damit an, auf welche Weise Petrus sterben würde und dass durch seinen Tod die Herrlichkeit Gottes offenbart würde. Er schloss, indem er sagte: Folge mir nach. Petrus wandte sich um und sah, dass der Jünger, den Jesus besonders liebte, ihnen folgte. Jener Jünger, der sich damals beim Abendessen zu Jesus hinübergelehnt und ihn gefragt hatte, Herr, wer wird dich verraten? Als Petrus ihn sah, fragte er Jesus, Herr, was wird aus diesem hier? Jesus erwiderte, wenn ich will, dass er am Leben bleibt, bis ich wiederkomme, was geht dich das an? Folge du mir nach. Unter den Gläubigen verbreitete sich daraufhin das Gerücht, jener Jünger werde nicht sterben. Dabei hatte Jesus zu Petrus gar nicht gesagt, der Jünger werde nicht sterben. Er hatte nur gesagt, wenn ich will, dass er am Leben bleibt, bis ich wiederkomme. Was geht dich das an? Ja, wo befinden wir uns hier? Nur ein bisschen zurückspulen. Petrus hatte Jesus dreimal verraten, dann krähte der Hahn. Jesus war alleine gelassen worden von seinen Jüngern. Er wurde verurteilt und ein Kreuz geschlagen. Jesus war gestorben. Doch nach 3 Tagen wieder auferstanden und seinen Jüngern wieder begegnet. Und doch jetzt einige der Jünger, sie waren wieder aus Jerusalem zurück in ihre Heimat an den See Genezareth gegangen. Sie hingen etwas in der Luft. Jesus war jetzt ja nicht mehr ihr Rabbi. Er war immer bei ihnen, aber er war ja nicht immer sichtbar. Und ob und wie es weitergehen würde, das war auch noch gar nicht so klar. Wie geht es denn jetzt weiter? Jesus ist jetzt nicht mehr derjenige, dem wir so nachfolgen können, den wir wie die letzten 3 Jahre hinterherlaufen. Sie warteten irgendwie, auch wenn sie so gar nicht wussten, worauf sie jetzt eigentlich warteten. Petrus war dann derjenige, der die Idee hatte, wieder zu fischen. Das kannten sie ja aus ihrem alten Leben. Nachts ein Boot nehmen, auf den See hinaus, Netze auswerfen und damit den Lebensunterhalt bestreiten. Jesus hatte sie ja aus dieser Situation genau vor circa 3 Jahren mitten aus ihrem Beruf herausgeholt. Und sie waren ihm jetzt 3 Jahre gefolgt. Jetzt sind sie wieder zurück, ganz am Anfang. Was ist mit den 3 Jahren passieren? Waren sie vergeblich? Die Nacht, sie verläuft wie schon damals erfolglos. Am Morgen steht da auch noch jemand am Ufer. Es brennt ein Kohlenfeuer. Sie erkennen ihn nicht, aber es ist Jesus. Und er fragt sie auch noch, hey, habt ihr ein bisschen Fisch für das Frühstück? Nein, sie haben nichts gefangen. Und genau wie damals gibt Jesus ihnen einen Auftrag. Werft das Netz auf der rechten Seite heraus, dann werdet ihr etwas fangen. Und genau so ist es, ein großer Fang. Das Netz, es droht zu reißen. So wie damals. Johannes ist dann der Erste, der erkennt, wer das da am Ufer ist. Und er sagt zu Petrus, hey, Petrus, es ist der Herr. Und Petrus ist nicht mehr zu halten. Er wirft sich sein Gewand über, was er ausgezogen hatte. Er springt ins Wasser und er schwimmt ans Ufer. Er will zu Jesus. Er will nicht warten, bis sie erst dieses schwere Boot mit den vielen Fischen ans Land gerudert haben. Er will sofort zu seinem Herrn, er will sofort zu Jesus. Und dann frühstücken sie gemeinsam, so wie früher. Und das ist genau dann die Stelle, wo dieses Gespräch zwischen Jesus und Petrus beginnt. Und ich finde, es sind so einige spannende Details, die wir hier in dieser Vorgeschichte zu dem Gespräch finden. Zum einen, Jesus, er findet seine Jünger jetzt nicht irgendwie wartend und vielleicht ein bisschen trauernd, weil sie gerade nicht so genau wissen, wie es jetzt weitergeht. Nein, sie sind aktiv geworden. Petrus war derjenige, der den ersten Schritt gemacht hat. Er hat den Vorschlag gebracht, wieder aktiv zu werden. Doch wie wurden sie aktiv? Sind sie auf die Straße rausgegangen? Haben sie gepredigt? Haben sie den Menschen von Jesus seine Auferstehung erzählt? Nein, sie gingen fischen. Zurück auf Anfang, zurück nach Galiläa auf den See. Aber Jesus lässt sie nicht dort. Er holt sie noch ein weiteres Mal, er holt sie wieder aus dem Boot heraus. Und spannend finde ich auch, dass auch hier dieses Wunder des großen Fischfangs so wiederholt wird. Wie damals waren die Jünger erst erfolglos in der Nacht. Sie hatten noch nicht mal ein paar wenige kleine Fische, um mit Jesus zusammen zu frühstücken. Es war frustrierend, eine ganze Nacht voller Arbeit ohne Ergebnis. Doch als sie dann auf Jesus hören, auf das hören, was das tun, was Jesus ihnen sagt, da wendet sich das Blatt. 153 große Fische sind im Netz. Und das finde ich so spannend, dass wir hier eine Kopie der Berufung von Petrus sehen. Petrus geht zurück auf den See und Jesus kommt und holt ihn wieder weg vom See. Als wenn Jesus ihm so sagen würde, nein, Petrus, ich habe dich wirklich als Menschenfischer berufen. Dabei bleibt es auch. Auch dein Verrat, er ändert nichts. Er ändert nichts an deiner Berufung. Komm bitte wieder weg von den Fischen. Und das ist schon dieser erste Punkt, den wir hier in Bezug auf Nachfolge sehen. Jesus, dem wir nachfolgen sollen, Jesus geht an dieser Stelle seinem Nachfolger nach und er holt ihn. Trotz seines Versagens holt er ihn wieder zu sich zurück. Jesus ist hier sehr gnädig mit seinen Jüngern. Er kommt einfach zu ihm, er frühstückt mit ihnen und er macht ihnen auf eine ganz angenehme Art und Weise deutlich, dass sie hier auf dem falschen Weg sind. Solange sie nach ihren Plänen handeln, gibt es kein Ergebnis. Das Netz, es bleibt leer. Doch in dem Moment, als sie auf Jesus hören, droht das Netz zu reißen. Und ich finde es so ein schönes, so ein auch wirklich beruhigendes Bild, wie Jesus hier mit seinen Jüngern umgeht. Er holt sie zurück in seine Nachfolge. Und das auf eine ganz, ganz liebevolle Art. Ja, nach dem Frühstück beginnt dann das Gespräch zwischen Petrus und Jesus. Jesus fängt an und fragt Petrus, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Und Petrus antwortet, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Das Ganze wiederholt sich dann noch einmal. Und beim dritten Mal fragt Jesus dann, hast du mich lieb? Und es ist ein wichtiger Unterschied, diese zwei Fragen. Liebst du mich und hast du mich lieb? Es ist ein Unterschied zwischen diesem liebst du mich und hast du mich lieb, weil liebst du mich ist ein deutlich stärkerer Ausdruck als hast du mich lieb. Ich habe auch hier in der Gemeinde schon öfter mal zu jemandem gesagt, dass ich ihn lieb habe. Und auch wenn ich das zu einer anderen Frau sage, ist das im ersten Moment mal nicht wirklich komisch. Ja, es gibt tatsächlich andere Frauen in meinem Leben, die ich lieb habe. Meine Mutter, meine Schwester, viele andere. Aber es wäre doch irgendwie seltsam, wenn ich plötzlich zu einer ganz anderen Frau sagen würde, dass ich sie lieben würde. Zu einer anderen Frau als meiner Frau sagen würde, ich liebe dich. Im Grunde ist ja beides das gleiche Wort, Liebe. Aber es ist ein großer Unterschied in der Bedeutung. Und tatsächlich werden auch hier sogar im Grundtext zwei unterschiedliche Worte für die Liebe gebraucht. Im Griechischen gibt es unterschiedliche Worte für Liebe, je nachdem, in welchem Kontext sie gebraucht wird. Jesus, er fragt nach der selbstlosen Liebe und Petrus, er antwortet immer mit der freundschaftlichen Liebe. Und hier wird deutlich, dass Petrus durch sein Versagen am Abend vor der Kreuzigung etwas gelernt hat. Er ist jetzt nicht mehr der Vorlaute, der sich mehr zutraut, als ihm eigentlich möglich ist. Nein, er hat gelernt, dass auch er versagen kann. Und er will Jesus hier nicht wieder enttäuschen. Er kann Jesus nicht so lieben, wie sich Jesus das von ihm wünscht. Und das gesteht er hier auch ein. Und als Jesus das dritte Mal auch nach der freundschaftlichen Liebe fragt, wird Petrus traurig. Und er antwortet, Herr, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Dreimal hat Petrus Jesus verleugnet. Und dreimal hat Jesus ihn nun gefragt. Aber noch was. Noch mehr. Dreimal hat Jesus Petrus nach seiner Antwort einen Auftrag gegeben. Er hat zu ihm gesagt, sorge und hüte für meine Schafe. Petrus muss klar geworden sein, dass ihm sein Verrat vergeben ist und dass Jesus ihn hier zu einer besonderen Aufgabe beruft. Danach gibt Jesus ihm auch noch einen Ausblick, wie sein Ende aussehen wird, wie er eines Tages sterben wird, nicht in Freiheit. Aber er wird mit seinem Tod Gott verherrlichen. Und dann, ja, dann beruft Jesus Petrus noch einmal in seine Nachfolge. Folge mir nach. Jetzt könnte das Gespräch an der Stelle eigentlich zu Ende sein. Jesus hat einen Auftrag bekommen, er hat nochmal gesagt, Petrus wurde nochmal gesagt bekommen, hey, folge mir nach. Eigentlich alles geklärt. Petrus soll der Nachfolger sein, Petrus soll sich um die Jünger kümmern, er soll um die Gemeinde, den Aufbau kümmern. Er ist so dieser erste große Gemeindeleiter, den Jesus eingesetzt hat. Aber das Gespräch ist noch nicht zu Ende. Jesus und Petrus sind noch am Reden und Petrus dreht sich um und wen sieht er? Johannes. Johannes, der sich hier in seinem Evangelium selbst immer nur etwas verschleiert mit dem Titel den Jünger, den Jesus besonders liebte, nennt. Und er war genau das. Aus Sicht von Petrus scheinbar ein Konkurrent. Jemand, der ihm so ein bisschen die Gunst bei Jesus streitig machte. Er wollte doch die Nummer eins sein. Er war der laute Petrus, der kein Blatt vor dem Mund nahm. Er war der, der immer die Initiative ergriff, der Mutige, der immer bereit war, das Schwert zu ziehen, um seinen Herrn zu verteidigen. Und doch da war auch dieser Johannes, der am Tisch direkt bei Jesus lag, der ihm irgendwie diesen ersten Platz wieder immer wieder streitig machte. Doch jetzt hat er es geschafft. Jesus hatte nämlich ihn, Petrus, die Verantwortung übertragen. Er ist die neue Nummer eins, wenn Jesus weg ist. Also fragt Petrus, und ich weiß nicht genau wie, aber für mich klingt es hier etwas neidisch, ketzerisch, provokant. Herr, was ist aus diesem hier? Ich meine, der erste Platz, er war nun belegt. Was wird aus diesem hier? Ich finde, es klingt so richtig so ein bisschen abwertend. Und ich kann mir das genauso auch gut vorstellen, wie Petrus so etwas halblaut so zu Jesus so über die Schulter schielt. So. Was wird aus diesem hier? So leicht verdrehte Augen und diese Frage stellt. Und dann, doch Jesus antwortet. Klar und deutlich. Und wahrscheinlich kann ich mir das auch gut vorstellen, dass Jesus nicht in dieser halblauten Tonlage geblieben ist, sondern dass er das sehr laut und sehr deutlich gesagt hat, dass es alle gut verstehen konnten. Wenn ich will, dass er am Leben bleibt, bis ich wiederkomme, was geht dich das an? Folge du mir nach. Und da ist diese Augensorge. Folge du mir nach. Ausrufezeichen. Kümmere dich nicht darum, was ich mit einem anderen vorhabe. Folge du mir nach. Und mich hat diese Aussage in der Gemeindefreizeit irgendwie richtig gepackt. Ich meine, ich bin ganz ehrlich, ich bin niemand, der jetzt irgendwie dazu neigen würde, dass ich mein Tun und Handeln daran orientiere, was andere von mir denken. Ganz im Gegenteil, es ist mir meistens ziemlich egal. Aber ich habe doch echt oft einen sehr, sehr hohen Anspruch an mich selbst. Und ich möchte der Verantwortung und dem Vertrauen, das mir gegeben ist, auch gerecht werden. Und das ist ja auch gut so, dass ich diesen Anspruch habe. Aber mir ist in diesem Moment sehr, sehr klar geworden, dass Jesus in dem Ganzen, was ich für ihn tue, eine Sache an allererste Stelle setzt. Folge du mir nach. Und die Nachfolge, sie sieht bei jedem von uns anders aus. Jesus schreibt mit jedem von uns seine ganz eigene Geschichte. Ich meine, das sehen wir hier auch sehr deutlich an Johannes und an Petrus. Petrus, er war dieser Erste, er war der große Gemeindeleiter. Er hat die Gemeinde durch die ersten Jahre geführt. Er hat mit seinem Mut, mit seinem neu gewonnenen Vertrauen zu Jesus viel bewegt. Jesus hat hier genau den Richtigen eingesetzt. Und Johannes? Johannes war der Zeuge. Er war der, der am längsten von allen Jüngern noch lebte. Er sein ganzes Leben lang als Augenzeuge von Jesus berichtete. Und der uns wichtige Teile der Bibel aufgeschrieben hat. Beide wurden in der Geschichte der Gemeinde zu zwei wirklich großen Persönlichkeiten, aber auf ganz unterschiedliche Weise. Jesus hat mit beiden ihre jeweils ganz eigene Geschichte geschrieben. Und das ist mir auch nochmal so klar geworden. Ja, wir sind alle unterschiedlich. Und Jesus schreibt mit jedem seine eigene Geschichte. Und diese Aufforderung, folge du mir nach, sie ist ganz persönlich. Sie gilt jedem einzeln. Die Nachfolge, sie wird auch völlig unterschiedlich aussehen. Es ist egal, ob wir jetzt introvertiert, extrovertiert, ruhig, aufgedreht, gelassen, wie auch immer sind. Jesus hat uns in seine Nachfolge berufen und er hat einen Platz, eine Aufgabe für uns. Und das sollten wir uns immer wieder bewusst machen. Ganz besonders, wenn wir aufeinander blicken, wenn wir auf den anderen schauen. Ich will dankbar dafür sein, wenn ich sehe, wie Jesus einen Menschen gebraucht. Ich will mich nicht vergleichen oder sogar neidisch werden. Folge du mir nach. Ja, das sollte uns gelassener werden lassen, was unsere eigenen Ansprüche angeht. Wir müssen uns nicht mit anderen messen. Das sollte uns aber auch gnädiger werden lassen im Umgang mit anderen, die vielleicht unseren Maßstäben, die wir haben, nicht entsprechen. Und das sollte uns aber auch ganz besonders fröhlich werden lassen, wenn wir sehen, wie ein anderer Erfolg hat in dem, was er durch Jesus tut. Wir sehen hier in diesem Abschnitt drei wichtige Aspekte der Nachfolge. Das sind drei Punkte. Zum einen, Jesus geht uns nach, wenn wir uns mal wieder verirren, wenn wir wieder mal auf dem See landen. Der zweite Punkt, Jesus vergibt uns und beruft uns, sogar als Versager. Jesus selbst ist für unsere Sünden gestorben. Er kennt unsere Fehlerhaftigkeit. Er weiß, dass wir versagen werden. Doch er selbst, er hat für alles bezahlt. So wie er Petrus seinen dreifachen Verrat vergeben hat, vergibt er auch uns jedes einzelne Mal, wo wir versagen werden. Der dritte Punkt, folge du mir nach. Nachfolge ist ganz persönlich und ja, sie sieht bei jedem anders aus. Aber ich verspreche dir, Jesus will eine Geschichte mit dir schreiben. Er ruft dich ganz persönlich zu dir. Er ruft dir zu, folge du mir nach. Er hat alles, was dafür notwendig ist, schon getan. Aber die Antwort auf seine Aufforderung, die musst du ihm selbst geben. Amen.